Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Guten Morgen. Edward Snowden gibt zu reden, der Mann, der die US-Abhöraffäre aufdeckte. China lässt Snowden nämlich nach Moskau ausreisen. Die USA sind empört. Dann geht's um Albanien. Nach den Parlamentswahlen gibt es Verwirrung darüber, wer nun gewonnen hat. Und in der Türkei bröckelt die Unterstützung für Regierungschef Erdogan nicht nur in Istanbul, sondern immer mehr auch im Hinterland. Das Wetter, es regnet zeitweise. Am Nachmittag gibt's Aufhellungen bei 16 Grad. Im Studio ist Nicoletta Cimino. Der Enthüller Edward Snowden ist den US-Behörden offenbar entwischt. Trotz eines Auslieferungsbefehls ließen ihn die Behörden in Hongkong nach Moskau reisen. Von dort will Snowden weiter nach Ecuador. Er hat im südamerikanischen Land Asyl beantragt. Die Beziehungen der USA zu China und Russland werden mit dieser Geschichte einmal mehr belastet. Aus Washington, Bert Soltermann.
Senator Chuck Schumer, ein Demokrat aus New York, ärgert sich über Wladimir Putin.
Putin always seems almost eager to put a finger in the eye of the United States.
Putin versuche so oft wie möglich, die USA zu desavouieren. Jetzt, indem Russland den Enthüller des US-Datenspionageprogramms, Edward Snowden, unbehelligt ins Land einreisen lasse. Das werde für die russisch-amerikanischen Beziehungen ernsthafte Folgen haben.
I think it'll have serious consequences for the United States-Russia relationship.
Senatorin Dianne Feinstein, eine Demokratin aus Kalifornien, ärgert sich über China.
I had actually thought that China would see this as an opportunity to improve relations and extradite him to the United States.
Eigentlich habe sie gedacht, der Fall sei eine Gelegenheit für China, die Beziehungen zu den USA zu verbessern, sagte sie auf CBS. Hongkong gehört zu China. Doch China ließ gestern das Auslieferungsgesuch der USA links liegen und Snowden ziehen. Der ist nun in Moskau. Er will Asyl in Ecuador beantragen, so wie WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Noch ist unklar, ob Ecuador das Gesuch annimmt. Die USA fordern derweil alle Staaten auf, den flüchtigen Ex-Geheimdienstler zu verhaften und auszuliefern. Die Politiker in Washington mögen sich über die Causa Snowden ärgern. Für die Obama-Regierung wird sie zunehmend zu einer peinlichen Angelegenheit.
Bert Soltermann. Der Gesundheitszustand des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela hat sich verschlechtert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Die Ärzte würden Mandelas Zustand als kritisch beurteilen, teilte das Büro von Präsident Zuma mit. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Präsident Südafrikas liegt seit 2 Wochen wegen Lungenproblemen im Spital. Mandelas Gesundheitsprobleme gehen in seine Zeit als politischer Gefangener zurück. In der 27 Jahre dauernden Haft war er an Tuberkulose erkrankt. In Ägypten hat der Armeechef eine Warnung an die rivalisierenden politischen Kräfte gerichtet. Die Armee werde nicht zögern, wenn nötig, einzugreifen und die Ordnung wiederherzustellen, erklärte General Abdel Fattah al-Sisi. Die Warnung der Armee erfolgt 3 Tage nach einer Großkundgebung der Anhänger von Präsident Mursi. Ende dieses Monats will die Opposition demonstrieren, um Mursis Rücktritt zu erzwingen. Aus der südlibanesischen Stadt Sidon werden heftige Kämpfe zwischen der Armee und Anhängern eines radikalen sunnitischen Geistlichen gemeldet. Laut Angaben aus Sicherheitskreisen griffen Gefolgsleute von Sheikh al-Assir einen Militärposten an und töteten mindestens 10 Soldaten. In einem Internetvideo rief der Geistliche seine Anhänger zum Kampf gegen die Armee und die libanesische Hisbollah-Miliz auf. In Berlin haben über 100 führende Politiker und Politikerinnen von CDU und CSU das neue Programm verabschiedet. Für die Bundestagswahl vom September. Die beiden christlichen Parteien wollen für den Kampf gegen die Altersarmut sowie für Bildung und Straßenbau mehr Geld ausgeben. Gleichzeitig beabsichtigen CDU und CSU, die Staatsschulden abzubauen und das alles ohne die Steuersätze zu erhöhen. Die beiden Parteien hoffen auf eine gute Wirtschaftslage und damit auf mehr Steuereinnahmen. Auf der weltgrößten Luftfahrtmesse Le Bourget in Paris sind so lukrative Geschäfte abgeschlossen worden wie noch nie zuvor. Die Flugzeugkonzerne erhielten Aufträge im Wert von 115 Milliarden Euro. Ein Rekord, wie die Messeleitung mitteilt. Dafür ging die Zahl der Besucher um 10% zurück im Vergleich zur letzten Ausgabe im Jahr 2011.
Sören, heute Morgen, es ist 7:05. In Albanien reklamieren nach chaotischen Parlamentswahlen sowohl die regierenden Demokraten wie auch die Sozialisten in der Opposition den Wahlsieg für sich. Bis ein verlässliches Wahlresultat bekannt wird, kann es Tage dauern. Walter Müller.
Oppositionschef Edi Rama erklärte sein Linksbündnis zum Wahlsieger noch bevor die Wahllokale geschlossen waren. Zwei Nachwahlbefragungen privater Institute kommen zu gegensätzlichen Prognosen. Verwirrung und Widersprüche um das Wahlresultat sind nur die Fortsetzung eines äußerst angespannten Wahltages. In einem nordalbanischen Dorf beschossen sich die Parteien in Wildwest-Manier gegenseitig. Dabei ist ein sozialistischer Aktivist getötet und ein Regierungskandidat verletzt worden. Auch vor anderen Wahlbüros im Lande seien Bewaffnete aufgetaucht und hätten die Wähler eingeschüchtert, melden albanische Medien. Wahlbeobachter berichten von weiteren Unregelmäßigkeiten. Wahlbüros wurden zu spät geöffnet, Urnen mussten nachgeliefert werden, Einzelne stimmten für die ganze Familie ab, Stimmen wurden gekauft und Mitglieder einer örtlichen Wahlkommission lieferten sich eine Schlägerei. Derartiges könnte sich auf Albaniens EU-Ambitionen negativ auswirken. Bereits vor den Wahlen mahnte die EU, der Wahltag sei ein Demokratietest. Der 3-Millionen-Staat möchte von der EU den Status eines Beitrittskandidaten bekommen. Der 68-jährige Regierungschef Sali Berisha kämpft mit seiner konservativen Koalition für eine dritte Amtszeit und um sein politisches Überleben. Beobachter in Albanien geben dem 48-jährigen Oppositionschef Edi Rama jedoch eine gute Chance. Nicht, weil er mit seinem Linksbündnis viel zu bieten hätte, sondern weil die Wähler einen politischen Wechsel wollen.
Die Proteste von Istanbul haben sich nur teilweise auf andere türkische Städte ausgeweitet. Und in der Provinz, etwa in Anatolien, sind die Demonstrationen kein großes Thema. Der Freiheitswille wird aber auch hier wach, vor allem bei der jüngeren, gut ausgebildeten Generation. Peter Giesling berichtet aus Gaziantep.
Während in Istanbul die Wogen hochschlagen, herrscht auf dem Markt in Gaziantep normaler Alltag. Hier im Südosten der Türkei ist die Bevölkerung besonders traditionell geprägt. Mindestens jede zweite Frau, jedes zweite ältere Mädchen trägt ein Kopftuch. Über die Proteste in Istanbul, vor allem darüber, für was dort überhaupt demonstriert wird, erfährt man hier im türkischen Hinterland eigentlich nur über die sozialen Medien, über Facebook, kaum übers Staatsfernsehen. Und bei einer Straßenumfrage wird schnell klar, die große Mehrheit der Befragten hier ist gegenüber den Protesten in Istanbul äußerst skeptisch eingestellt. Die Türkei ist frei genug, die Proteste sind ungerechtfertigt. Wir haben doch genug Freiheit. Ich kann die Proteste nicht unterstützen. Die sind zerstörerisch. Ja, die Wünsche der Bevölkerung sollten von der Regierung erhört werden. Wir wollen doch keinen Diktator, der uns regiert. Vor allem die Studenten der Universität von Gaziantep haben in den letzten paar Wochen mehrmals Solidaritätskundgebungen zugunsten der Demonstrierenden in Istanbul durchgeführt. Sie, die besonders gut Ausgebildeten, auch hier in der AKP-Hochburg Gaziantep, wären offenbar erfreut, wenn der politisch konservative Kurs der Regierung Erdogan etwas liberaler würde. Sezan Genç, die Stadtplanerin der halbstaatlichen Entwicklungsorganisation Silk Road Development Agency, meint, vor allem wegen der Universität und der vielen Auslandkontakte der Unternehmen in Gaziantep habe hier ein gewichtiger Teil der muslimischen Gesellschaft einen immer liberaleren Charakter angenommen.
They have this Islamic impact on their life, but it is a modern way, the way they are living.
Indirekt lässt die Stadtplanerin so erkennen, dass der autoritäre und gesellschaftlich rückwärtsgewandte Kurs Erdogans jedenfalls bei aufgeklärten Muslimen auf immer weniger Gegenliebe stößt. Erdogans Politik aber kommt hier in Gaziantep auch wegen der türkischen Syrienpolitik immer mehr unter Druck. Weil der Handel mit Damaskus mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist, werfen nämlich vor allem Geschäftsleute aus Gaziantep der Regierung Erdogan einen opportunistischen Schmusekurs gegenüber den USA vor. Zwar erfreut sich Erdogan nach wie vor einer großen Anhängerschaft, diese aber droht nun auch im türkischen Hinterland, wenn auch nur langsam, zu zerbröckeln.
Tempo 80 auf Schweizer Autobahnen, das ist seit 20 Jahren möglich. Die Behörden können diese Maßnahme bei großer Hitze temporär einführen. Vor 20 Jahren sollte damit die Ozonbelastung in der Luft reduziert werden. Heute geht es bei Tempo 80 nicht mehr nur um die Umwelt. Christine Wanner.
Bessere Luft, weniger Unfälle, so wirkt sich Tempo 80 auf den Schweizer Autobahnen aus. Im Grunde hätte man die Maßnahme 1993 für das ganze Autobahnnetz geplant, sagt Richard Ballamont vom Bundesamt für Umwelt. Doch es zeigte sich,
damals hat man festgestellt, dass diese Reduktion der Geschwindigkeit hat eine Linderung der Luftschadstoffe gebracht. Das war in dem Sinn positiv. Aber das hat nicht genügend Reduktion der Ozonkonzentration gebracht, um eine gesamtschweizerische Maßnahme zu realisieren.
National Tempo 80 also nein, regional hingegen ja bei Bedarf. So ist es heute noch und das tragen auch die kantonalen Verkehrs- und Umweltdirektoren mit. In den Kantonen Tessin und Graubünden kommt Tempo 80 vergleichsweise oft zur Anwendung. Im letzten Jahr etwa lagen die Ozonwerte auf der Alpensüdseite an rund 90 Tagen über dem Grenzwert, im Mittelland hingegen an 40 Tagen. Weil sich Tempo 80 aber kaum auf die Gesamtbelastung auswirkt, sind die Lobbys der Automobilistinnen und der Fuhrhalter nach wie vor skeptisch. Für den Nutzfahrzeugverband ASTAG sagt Präsident und Nationalrat Adrian Amstutz,
Umweltschutz betreibt man keinen mit Tempo 80. Da sind der Strassenausbau, aber namentlich auch der Abbau von Verkehrsschikanen viel sinnvoller und bringen ein Mehrfaches.
Der Verkehr soll möglichst fließen. Das findet man auch beim Bundesamt für Strassen Astra. Im Gegensatz zum Nutzfahrzeugverband hält das Astra Tempo 80 bis 85 für ein ideales Tempo auf dicht befahrenen Strecken. Es komme weniger oft zu Unfällen, der Verkehr fließe regelmäßiger und staue weniger, sagt Sprecher Guido Bielmann.
Weniger Abstände, weniger hektisch, weniger Handorgeleffekt, das bringt, dass eben viel mehr Fahrzeuge pro Zeiteinheit auf der Autobahn durchfahren können.
Das heißt also, mehr noch als eine Maßnahme für bessere Luft wie in den Anfängen, kommt heute Tempo 80 für mehr Sicherheit und flüssigeren Verkehr zum Einsatz. Der Bund will temporär Tempo 80 auf dem Autobahnnetz nun vermehrt signalisieren können, um Staus zu vermeiden. Auf 400 Kilometern sind entsprechende Signalanlagen geplant.
Christine Wander, jetzt weiter zu den Börsendaten und den Wetterprognosen.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.189 Punkten, minus 0,3%. Der Dollar wird zu 93,59 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,66 bzw. zu einem Dollar 31,10. Das Wetter. Heute Montag fällt zeitweise Regen. Im Flachland gibt es am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte. Die Temperatur liegt bei 16 Grad. Im Süden scheint mit aufkommendem Nordföhn zunehmend die Sonne. Temperatur bis 26 Grad.
Das war heute Morgen. Verantwortlich ist Simon Weber. Am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.